Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel. Der Podcast des langjährigen Red Bull Managers, der Talenten Flügel verleiht.
Episode 13. Die Coolness-Formel. Was erfolgreiche Leader und coole Lehrer und Lehrerinnen gemeinsam haben. Im April 2023 hat der Molden Verlag mein Buch Leuchttürme der Bildung veröffentlicht. Der Untertitel lautet Anleitung zu einer Schulrevolution. Und ich will damit alle Lehrenden und Eltern ermutigen, dass sie zukunftstaugliche Schulen für alle Kinder mitgestalten können, in denen die Kinder ihre Talente entdecken und entwickeln können und wo sie eine lebenslange Liebe zum Lernen erfahren können. Seither werde ich speziell auf das vierte Kapitel meines Buches angesprochen. Es trägt den Titel So gehört man zu den coolen Lehrerinnen und Lehrern. Das ist nicht ganz unwichtig, denn in Leuchttürmen der Bildung werden nicht nur ganz gezielt die individuellen Stärken von Kindern gestärkt. An diesen Orten unterrichten auch überdurchschnittlich viele Lehrerinnen und Lehrer, die von den Schulkindern einfach als cool eingestuft werden. Und in einem Interview für das Manager-Magazin haben die Redakteurin Maren Jensen und ich uns darüber unterhalten, was coole Leader mit coolen Lehrerinnen und coolen Lehrern gemeinsam haben. Und wozu will man eigentlich so sein? Jack Welch, der legendäre langjährige CEO von General Electric, wurde ja vom Wirtschaftsmagazin Fortune zum Manager des Jahrhunderts gekürt. Allerdings des letzten Jahrhunderts. Er war wahnsinnig erfolgreich, hat aber natürlich auch nicht alles richtig gemacht. Jedenfalls nach seiner aktiven Karriere hat er Bücher geschrieben und Speeches gehalten. Und bei einem seiner Vorträge hatte ich das Glück, dabei zu sein. Das war ein Vortrag in Frankfurt vor deutschen Führungskräften. In seinem Vortrag hat er die erfolgreichsten Führungskräfte beschrieben, mit denen er zusammengearbeitet hat. Und dabei fiel aus seinem Mund der Satz, Nobody likes to work for a bore. Also niemand hat große Lust für einen Langweiler zu arbeiten. Ja, viel lieber ist man stolz auf seinen coolen Chef oder seine coole Chefin, denn die schenken einem Energie und man arbeitet ja richtig gern für sie. Und auch Schulkinder, die werden viel lieber von einer coolen Lehrerin oder einem coolen Lehrer unterrichtet, denn deren Unterricht ist einfach weniger langweilig und sie haben auch eine Vorbildfunktion für die Kinder. Oder kannst du dich noch an irgendwelche Lehrinhalte erinnern, die ein besonders uncooler Lehrer oder uncoole Lehrerin oder ein Langweiliger versucht hat, dir zu vermitteln? Aber was heißt schon cool? In einem Studentenfeedback nach einer meiner Lehrveranstaltungen an der Wirtschaftsuniversität Wien habe ich gelesen, Dr. Hückel ist der coolste Professor am Campus. Zack. Hat mich voll gefreut und auch voll überrascht. Gefreut hat es mich, weil es gibt für mich nichts Wertvolleres als Feedback von Studenten. Und ich habe mich deswegen auch kürzlich extrem darüber gefreut, dass ich an der Handelshochschule Leipzig zum besten Gastdozenten gewählt worden bin. Deswegen, weil das war eine Wahl, die von den Studierenden ausgegangen ist. Und sowas ist für mich viel, viel wertvoller als vielleicht eine Ehrenprofessur, für die ich ohnehin schon viel zu jung bin. Zunächst hatte ich ja den Studierenden wie immer klargemacht, dass ich kein habilitierter Professor, sondern ein Gastdozent aus der Praxis bin. Aber viele bleiben hartnäckig bei der Anrede Fässer, auch wenn ich ihnen im Kurs das Du anbiete. Noch viel erstaunlicher ist für mich aber der Gebrauch des englischen Adjektivs cool, noch dazu im Superlativ. Also, meine eigenen Kinder kämen echt nicht auf die Idee, dass sie mich auch nur in die Nähe von einer so jugendlich behafteten Auszeichnung rücken würden. Und das hat auch ganz gute Gründe. Meine Tochter hat einmal den Gegenbeweis zu meiner Klassifizierung als cool angetreten, als sie meinem Selbstwertgefühl als Tänzer den Todesstoß versetzt hat. Es war da so eine Strandparty und ich habe mir gedacht, dass ich so am Rande des Geschehens unbemerkt mich ein bisschen dem Rausch von Electronic Dance Music hingeben könnte. Papa, versuch wenigstens ein bisschen deine Hüften zu bewegen, hat sie mich nur kopfschütteln kritisiert. Ich war noch nie ein cooler Tänzer, aber seither leide ich an absoluter Tanzhemmung. Wobei, meinen Bruder hat es noch viel schlimmer erwischt. Er hatte dieses schwächenfokussierte Feedback meiner Tochter amüsiert mitverfolgt und fragte scherzhalber bei seiner eigenen Tochter nach, ob auch er seine Hüften etwas mehr beim Tanzen bewegen sollte. Daraufhin widerfuhr ihm folgende Abfuhr: Geh, Papa, du bist einfach nur peinlich. Dabei weiß ich, dass die Mitarbeiter seines Betriebes ihn für den coolsten Chef halten, den man sich nur vorstellen kann, und für den beliebtesten sowieso. Naja, jedenfalls sind wir, mein Bruder und ich, von dieser Strandparty doch relativ früh nach Hause gegangen. Coolness ist keine Charaktereigenschaft. Man kann sie in Rollen wie als Vater vermissen lassen, während man diese Auszeichnung in Rollen als Chef eines Betriebes oder als Lehrer oder Fässer in einem komplett anderen Umfeld zu Recht verliehen bekommen kann. Aber ist es für Lehrerinnen oder Lehrer überhaupt erstrebenswert, unter ihren Schulkindern als cool zu gelten? Naja, also, immerhin handelt es sich um eine der höchsten informellen Auszeichnungen, die die Schulkinder in ihrem Sprachgebrauch zu vergeben haben. Kein Lehrer ist stolz darauf, dass Schulkinder, wenn sie gerade erfahren haben, dass dieser besondere Lehrer jetzt die nächste Stunde supplieren wird bei ihnen, darauf aufseufzen würden: Oh nein, wie uncool. Die Mitglieder des Lehrerkollegiums, die tatsächlich lieber als uncool gelten, die sind so rar wie Schauspieler, die behaupten, sie würden sich nichts aus dem Oscar machen und das auch wirklich so meinen. Für einen Leuchtturm der Bildung ist es jedenfalls ein Erkennungsmerkmal, wenn der Lehrkörper überwiegend als cool bezeichnet wird. Aus Sicht der Schulkinder, versteht sich. Und glaub mir, auch wenn es an nicht jeder Schule ein formelles Feedback-System der Schulkinder gibt, so haben diese garantiert ihre eigenen schonungslosen Bewertungsskalen für ihre Lieblingslehrerinnen und das Gegenteil davon. Und der Coolness-Faktor, der spielt dabei die Hauptrolle. Als ich an den sogenannten Elite-Universitäten in Harvard und Stanford Executive Education Kurse besuchen durfte, empfand ich fast alle der Vortragenden dort als cool. Sie waren äußerlich alle höchst divers, aber sie verstanden es ohne Ausnahme, aus ihren Lektionen eine Show zu machen, die einen unterhielt und mitriss. Ich habe sogar versucht, einige von ihren Witzen zu kopieren und bin aber später drauf gekommen, dass die einfach nicht zu mir gepasst haben. Also habe ich sie völlig umsonst geklaut. Die Einstufung als cool ist jetzt nicht nur vom Umfeld, sondern auch von den individuellen Interessen der Beurteilenden total abhängig. Mein Sohn fand an der St. Gilgen International School seinen Sportlehrer besonders cool. Der fuhr in der Früh mit seinem Skateboard an die Schule und hatte bei absolut jedem Wetter kurze Hosen an. Mein Sohn ließ es sich auch nicht nehmen, die Abschlussrede für diesen Lieblingslehrer zu halten, als dieser den Direktorsposten an einer anderen internationalen Schule annahm. Dabei beschrieb er auch das laut schmatzende Geräusch, das zu hören war, wenn ihn sein Sportlehrer in Flipflops über das halbe Fußballfeld verfolgte. Für unsere Tochter war hingegen naturgemäß der Schauspiellehrer der coolste von allen. Während des Vormittags sparte er meistens seine Kräfte, man konnte ihn häufig vor sich hin dösend antreffen, während er beim Einstudieren der Theaterrollen auf der Bühne eine Energie versprühte, die sich auf die jungen Darstellerinnen und Darsteller und das gesamte Stück übertrug. Alle beide finden außerdem cool den Biologielehrer, der fast alle Outdoor-Sportarten und zudem noch mehrere Musikinstrumente als Mitglied der Lehrerband beherrscht. Den Geographielehrer, der mit seinen launigen Ansprachen die gesamte Schulgemeinde zu Lachstürmen animieren kann. Die einfühlsame Deutschlehrerin, weil sie einfach nichts aus der Ruhe bringt. Und die Schuldirektorin, die einem mit einem Blick bis tief in die Seele schauen kann, die finden sie sowieso cool. Ihre wissenschaftlich interessierten Mitschüler finden außerdem zum Beispiel den nerdigen Physiklehrer cool, auch wenn der einen mitten im Gespräch stehen lassen kann, weil ihm gerade ein genialer Gedanke gekommen ist, den man irgendwo festhalten muss. Die zeichnerisch begabten Kinder finden ihre Kunstlehrerin cool, die wie von der Welt entrückt durch ihre Art Garage schwebt. Die Art Garage war einmal eine kleine Autowerkstatt mitten in St. Gilgen, die für unsere Schule zu einer modernen Wirkungs- und Werkstätte für das Fach Visual Arts umfunktioniert wurde. Und den Bergführer Thomas, der an der Schule angestellt ist, den finden sowieso alle saucool. Er strahlt dieses "Ich rette dich in jedem Schneesturm, auch wenn ich dich stundenlang dafür tragen müsste" Gefühl aus. Und ich wüsste zu gerne, wie man sich das aneignen kann. Wahrscheinlich üben die Bergführer diesen verwegenen Blick, wenn sie wochenlang wortkarg in unkomfortablen Berghütten und Biwaks ausharren, was Teil ihrer selektiven und extrem harten Ausbildung sein dürfte. Thomas ist Berg- und Skiführer mit den höchsten Ausbildungsgraden der Welt, was bedeutet, dass er Gruppen auf jeden Gipfel der Welt führen kann. Geht's eigentlich noch cooler? Aus meinen zahlreichen Gesprächen mit Schulkindern und mit Studenten und denjenigen Lehrern und Lehrerinnen, die von ihnen das Prädikat cool bekommen, stelle ich die folgende Formel zur Diskussion, um den Nebel, der den Mythos cooler Lehrerinnen und Lehrer umhüllt, etwas zu lichten. Sie lautet: Achtung! Coolness ist gleich Leidenschaft mal Präsenz mal Selbstironie. Also nochmal: Coolness ist gleich Leidenschaft mal Präsenz mal Selbstironie. Eine revolutionäre Transformation des Lehrkörpers besteht darin, dass die coolen Lehrerinnen und Lehrer die Mehrheit werden. Mit dieser Formel kann man daran arbeiten. Damit kann man seinen Coolness-Faktor verbessern. Und die Formel ist auch genauso anwendbar für erfolgreiche Leader und coole Manager. Fangen wir beim ersten Faktor der Leidenschaft an. Bei Managern und bei Leadern geht es in erster Linie um die Leidenschaft, erfolgreich zu sein. Die Leute, die von diesen Leadern geführt werden, die spüren das. Mein Chef, meine Chefin möchte unbedingt gewinnen, möchte unbedingt erfolgreich sein. Und das ist cool. Für junge Leute, die das erreichen wollen, die wollen das spüren. Die wollen mit einem Gewinner, mit einer Gewinnerin mitziehen. Bei Lehrerinnen und bei Lehrern geht es um die Leidenschaft zu unterrichten, die Leidenschaft für das eigene Fach und die Leidenschaft dafür, jungen Menschen was beizubringen. Jetzt gibt es jede Menge wundervolle Lehrerinnen und Lehrer, die mit ganz viel Engagement und Leidenschaft ihren Traumberuf ergreifen. Und sie spüren, dass man niemals seine Zeit vergeudet, wenn man einem jungen Menschen etwas beibringen kann. Sie lieben das Abenteuer, den ein Unterrichtstag für einen bereithält, denn man weiß ja nie, was für Dramen einen erwarten werden. Liebe, Hass, Lachen, Weinen, Erfolg, Scheitern, Freundschaft, Feindschaft. All diese überbordenden Gefühle des Heranwachsenden kommen auf einem Schulhof zusammen und im Klassenraum müssen sie dann wieder eingefangen und in positive Energie umgewandelt werden. Die meisten erfahrenen Bildungsexpertinnen und Experten sind überzeugt davon, dass Leidenschaft die wichtigste Eigenschaft für eine erfüllte Karriere als Pädagogin oder als Pädagogen darstellt. Doch viel zu viele der Berufseinsteiger verlieren diese Leidenschaft in den Mühlen des Alltags und eines starren Schulsystems. Na, für ihre Sonderwünsche gibt es weder Zeit noch Budget. Das haben wir noch nie so gemacht, bitte passen Sie sich dem Lehrerkollegium an. Als meine Frau als junge Sportlerin einmal bei heißem Sommerwetter ihre Mädchenklasse zu einem Bach führte, um dort auf den Steinen barfuß Balanceübungen mit ihnen zu machen, bekam sie danach Kritik von den Kolleginnen und einen Verweis ihrer Direktorin um die Ohren geknallt. Die Mädchen seien nach diesem Naturerlebnis verschwitzt und kaum mehr zu beruhigen gewesen. Sie möge in Zukunft ihren Sportunterricht auf den Turnsaal beschränken. Bis heute ist sie deswegen enttäuscht von ihren ehemaligen Kolleginnen, wohingegen ihre Schulkinder sie wegen ihres außergewöhnlichen Engagements angehimmelt haben und richtig cool fanden. Was kann man machen, wenn man seine Leidenschaft auf einmal verloren hat? Ja, man muss versuchen, sie wiederzufinden. Und wie kann das gelingen? Jedenfalls eher nicht, indem man in sich hineingrübelt, um nach der verlorenen Leidenschaft zu suchen. Ein Impuls von außen kann da schon viel mehr bewirken. Daher empfehle ich in solchen Fällen eine berufliche Fortbildung in einem Bereich, der einen persönlich interessiert. Entscheidend ist danach die Umsetzung des Neugelernten im beruflichen Alltag, am besten in Abstimmung mit den Vorgesetzten, denn sonst verpufft die neu gewonnene Energie allzu schnell ungenutzt. Neue Perspektiven, um seine Leidenschaft zurückzugewinnen, können sich auch aus Veränderungen am Arbeitsplatz ergeben. Vielleicht durch neue Vorgesetzte oder vielleicht ist sogar ein Wechsel des Arbeitsplatzes notwendig, um neue Möglichkeiten zu bekommen, die alte Liebe zum Unterricht oder zur Arbeit wieder aufflammen zu lassen. Wenn das allerdings nicht gelingt, wenn man keinerlei Schmetterlinge im Bauch dabei fühlen kann, wenn man jungen Menschen etwas beibringen darf, dann hat man selbst die Verpflichtung, die Konsequenzen zu ziehen. In diesem Fall muss man seinen Beruf aufgeben, um seine Stärken in einem anderen Betätigungsfeld zum Einsatz zu bringen. Denn unsere gesamte Gleichung bricht zusammen, wenn nur einer der drei Faktoren auf Null gestellt ist. Nun zum zweiten Faktor der Coolness-Formel, die Präsenz. Die ganze Welt ist Bühne. All the world's a stage. And all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in this time plays many parts. So beschrieb William Shakespeare in »Wie es euch gefällt«, übrigens gerade im Wiener Burgtheater zu sehen, die ganze Welt als Bühne, auf der wir so manche Rolle zu spielen haben. Und auf dieser Bühne ist Präsenz jene Fähigkeit, über die ein Schauspieler verfügt, während eine Führungskraft sie dringend benötigt. Viele coole Lehrerinnen und Lehrer vergleichen ihre Klassenzimmer mit einer Bühne, auf der sie mit Hilfe ihrer Präsenz auf ihr Publikum, also ihre Schulkinder, wirken. Auch wenn der Unterrichtsgegenstand gleich bleibt, so wie das Theaterstück sich nicht ändert, das man mehrmals hintereinander auf die Bühne bringt, so gleicht doch nie eine Stunde der anderen. Und jedes Mal ist man aufs Neue gefordert, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Präsenz entscheidet sich in den ersten Minuten, wenn man die Bühne oder das Klassenzimmer betritt. Ich durfte einen magischen Moment erleben, als unsere Tochter Elena im Stück Wilhelm Tell als Bertha von Bruneck erstmals die Bühne betrat und ihre Präsenz aufbaute. Noch bevor sie den Mund aufmachte, spürte man, nicht nur ihr stolzer Vater, wie der Energielevel im Theater anstieg, als ob ein gigantischer Scheinwerfer sie bestrahlen würde. Diese Aufführung der Schauspielschule Kraus unter der Regie von Andreas Simmer und Adriana Salles im Wiener Schauspielhaus im Jahr 2022 ist übrigens eine meiner persönlichen Top 3 Theatererlebnisse, gemeinsam mit den Backchen im Burgtheater 2019 und der Welt im Rücken mit Joachim Meyerhoff im Akademietheater 2017. Okay. Den Jedermann am Salzburger Domplatz mit Lars Eidinger 2022 muss ich schon auch noch dazu zählen. In allen Produktionen waren Schauspieler und Schauspielerinnen mit sagenhafter Präsenz im Einsatz. Aber zurück auf die Bühne des Klassenraums. Die Schulkinder merken nämlich sofort, ob vor ihnen ein Opfer steht, mit dem sie leichtes Spiel haben werden, oder ob sie eine Autorität vor sich haben, von der sie etwas lernen können. Die gute Nachricht ist, dass man Präsenz lernen und sie jederzeit verbessern kann. Dafür empfiehlt sich der Besuch einer guten Schauspielschule, ein Engagement in einer Laienschauspielgruppe oder zumindest ein Schauspieltraining. Diesen Tipp gebe ich nicht nur Lehrkräften, sondern jederzeit auch jedem Manager und jedem Leader, der an seiner Leadership-Präsenz arbeiten will. Ich selbst kam zum ersten Mal in Genuss von Schauspieltraining im fortgeschrittenen Alter während eines Leadership-Seminars für Führungskräfte an der Harvard Business School. Davor hatte ich allen Ernstes gedacht, beim Schauspielern ging es darum, sich möglichst gekonnt zu verstellen. In diesem Kurs lernte ich allerdings, dass die großen Schauspielerinnen und Schauspieler so glaubwürdig sind, weil sie in dem Moment glauben, tatsächlich die Person zu sein, die sie spielen. Und das macht sie so echt. So wie Schauspieler und Schauspielerinnen es niemals müde werden dürfen, an ihren Fähigkeiten zu arbeiten, so sollten Lehrkräfte genauso wie Führungskräfte immer an ihrer Präsenz feilen, um den Effekt ihres Auftritts vor jungen wie erwachsenen Menschen noch weiter zu verstärken. Belinda Halperin und Kathy Luber sind beide erfolgreiche Schauspielerinnen, die in Coachings Menschen dabei helfen, ihre Präsenz zu verstärken. Sie haben ein Modell namens Press entwickelt, auf dem auch ihr Buch Leadership Presence basiert und auf das ich schon an einer anderen Stelle in diesem Podcast eingegangen bin. Aber zur Sicherheit nochmal. Kurz zusammengefasst steht P für Present, im Hier und Jetzt. Das R aus Press ist die Abkürzung für Reaching Out und steht für die Fähigkeit zu Mitgefühl und für die Kunst des Zuhörens. E ist die entscheidende Expressiveness, also die Ausdruckskraft während einer Rede, wobei Stimme und Körpersprache die wichtigsten Kriterien sind. Viel, viel wichtiger als der Inhalt des Gesagten. Und S steht schließlich für Self-Knowing, also authentisch und echt zu seinen Stärken und Schwächen zu stehen. Und glaub mir, alle Zuhörer und speziell Kinder durchschauen sofort, wenn man eine Rolle spielen sollte, die nicht zu einem passt. Wenn man eine Wortwahl bemüht, die nicht zu einem selbst gehört. Und wenn wir ältere Menschen zu oft das Wort cool in den Mund nehmen, dann ist das schon mal sowas von uncool und wird überhaupt nicht von den jungen Menschen akzeptiert. Wir müssen bei unserer eigenen Wortwahl bleiben und nicht versuchen, ihnen nachzueifern. Ich habe mir aufgrund meines Press-Trainings angewöhnt, vor dem Beginn einer Lehrveranstaltung oder einer Ansprache ein kleines Ritual zu vollziehen, um mich in einen präsenten Zustand zu versetzen. Also, zunächst richte ich mich vertikal aus, indem ich beide Beine fest im Boden verankere, auf eine tiefe Bauchatmung achte, mir zur Lösung jedweder Verkrampfung vorstelle, ein Glas Rotwein in einen Zug auszutrinken. Es soll ja routinierte Schauspieler geben, die sich das nicht nur vorstellen. Und noch einmal die wichtigste Botschaft meiner Rede durchdenke. Danach richte ich mich horizontal aus, indem ich von links nach rechts durch den Raum blicke, mich in die Lage der Zuhörerinnen und Zuhörer versetze und ein freundliches Gesicht suche, an das ich meine ersten Worte richte. Und während des Vortrags versuche ich dann auf möglichst lange Pausen und unterschiedliche Stimmlagen in meinem Redefluss zu achten. Das Wichtigste bleibt für mich aber, dass ich zu 100% an das glaube, was ich vortrage. Es ist mir nämlich nicht möglich, eine authentische und gute Präsentation mit einer Botschaft zu halten, an die ich nicht glaube, oder auch mit Präsentationscharts, die ich nicht selbst vorbereitet habe. Noch einmal. Die Präsentationscharts, die Inhalte, die sind bei weitem nicht so wichtig wie unsere Präsenz. Und überlegen wir mal, wie viel Zeit wir damit verplempern, dass wir an Charts, an PowerPoint-Charts herumfeilen, bis alles perfekt animiert ist und bis sie so vollgeschrieben ist, dass man eh schon nichts mehr darauf erkennen kann. Nein, darauf kommt es nicht an. Wir sollten viel mehr Zeit in unser Präsenztraining investieren. Mit den ersten Sätzen in einer Lehrveranstaltung oder bei einem Vortrag oder bei einer Speech zum Mitarbeitenden versuche ich eine gewisse Autorität aufzubauen, indem ich die drei Gründe nenne, warum ich glaube, dass ich etwas zu dem gewählten Thema beitragen kann. Also bei einer Lehrveranstaltung wäre das erstens meine Erfahrung aus der Praxis. Zweitens meine wissenschaftliche Ausbildung und drittens, weil ich das ganz ehrlich richtig gern mache. Dann umreiße ich kurz die Ziele des Kurses, bevor ich den Studierenden oder Schulkindern genau erkläre, wie man bei mir eine gute Note bekommt, was eine ordentliche Herausforderung ist. Und schließlich gibt es noch die wenigen Spielregeln in meiner Klasse. Mir ist es grundsätzlich wichtig, dass alle während des gesamten Kurses anwesend sind, weil sie aus den eigenen Erfahrungen in Rollenspielen und Diskussionen lernen sollen. Und bei Online-Unterricht bestehe ich darauf, dass sämtliche meiner Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer stets ihre Kamera eingeschaltet haben. Denn sonst kann ich nicht erkennen, ob sie meinem Unterricht folgen können. Sobald jemand auch nur kurz die Kamera ausschaltet, bekommt er oder sie sofort eine Aufforderung geschickt, gleich wieder einzuschalten. Es ist also die Präsenz, die darüber entscheidet, ob unsere Botschaften bei den Adressaten ankommen. Es ist die Art, wie wir dastehen, wie wir uns bewegen, wie wir mit Pausen sowie den Höhen und Tiefen unserer Stimme Aufmerksamkeit erzeugen, aber vor allem auch, wie ehrlich wir es meinen. Schulkinder spüren sofort, wenn man ihnen etwas vormacht. Fast alle Schulkinder, mit denen ich mich über das Thema unterhalten habe, finden es extrem uncool, wenn Lehrerinnen und Lehrer ihnen vorzumachen versuchen, einer von ihnen zu sein. Anbiedernde Sprüche, mit denen man sich des Wortschatzes der Schulkinder zu bedienen versucht, die kommen besonders schlecht an, weil sie einfach nicht zu den Lehrenden passen. Das ist nicht cool. Und bei ihnen schalten Schulkinder ihr Gehirn sofort auf Durchzug. Wir dürfen uns niemals verstellen, wenn wir vor ihnen stehen. Wir sind so, wie wir sind, kennen unsere Stärken und sind bereit, sie einzusetzen. Auch zur Durchsetzung von Disziplin. Das gibt uns Autorität. Don't smile until Christmas lautet eine etwas überspitzt formulierte Empfehlung an Junglehrerinnen, die Frau Freitag in ihren authentischen Erfahrungsberichten an einer Berliner Brennpunktschule zum Besten gibt, um ihnen dabei zu helfen, sich von Anfang an in ihren Klassen durchzusetzen. Präsenztraining lautet meine eigene Empfehlung zur Verbesserung von authentischer Autorität. Das macht viel mehr Spaß. Und ich habe den Erfolg davon auf den verschiedensten Bühnen gesehen. Bei Führungskräften, bei Schauspielerinnen und bei Lehrerinnen. Wir stehen nicht da, um angehimmelt zu werden. Und schon gar nicht stehen wir da, um unseren Auftritt vor anderen Menschen nur irgendwie über die Bühne zu bringen. Nein, wir stehen da, weil wir etwas geben können. Und diese Autorität ist Voraussetzung für den dritten Faktor unserer Coolness-Formel, Selbstironie. Und hier ist er, der dritte und letzte Faktor unserer Coolness-Formel. Nach Leidenschaft und Präsenz kommen wir jetzt zur Selbstironie. Schulkinder lieben es, wenn ihre Lehrerinnen und Lehrer Witze machen. Aber nicht alle Witze sind cool. Gehen sie auf Kosten von anderen Schulkindern, kann man damit vielleicht ein paar billige Lacher ernten, aber man richtet damit großen Schaden bei dem Kind an, das einem solchen sinnentleerten Auflockerungsversuch zum Opfer fällt, ohne sich auf Augenhöhe wehren zu können. Mutiger sind da schon Späße von Lehrerinnen und Lehrern über ihre Kollegen. Und man kann sich aufgrund des Überraschungseffekts der Lacher seiner Schulkinder ziemlich sicher sein. Aber cool sind sie nur dann, wenn man das Einverständnis seiner Zielperson hat. man sich vielleicht dabei sogar in einer Art Doppelkonferenz duelliert. Ansonsten ist es ein absolutes No-Go, auf diese Art die Autorität eines Kollegen zu untergraben. Ein starkes Zeichen von Coolness ist es allerdings, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer es vermag, Witze über sich selbst zu machen. Warum ist Selbstironie so cool für junge Menschen? Naja, einer der größten Ängste für Schulkinder ist es, im Klassenzimmer vor allen anderen unfreiwillig bloßgestellt und ausgelacht zu werden. Sollte dies einem doch einmal widerfahren, würde man am liebsten die Klasse, die Schule oder gleich die ganze Stadt verlassen und irgendwo anders ein neues Leben anfangen. Der unvermeidliche Weg am nächsten Tag zurück an den Ort des Geschehens kostet enorme Überwindung und manche hierbei entstandenen seelischen Wunden können nur mit Hilfe von Freunden, Freundinnen, Familie oder auch guten Psychologen geheilt werden. Umso außergewöhnlicher erscheint es deswegen jungen Menschen, wenn sich jemand freiwillig in diese Situation begibt, indem man einen Witz auf seine eigenen Kosten macht. Nicht ständig und auch nicht nur um der Aufmerksamkeit willen, denn man will ja nicht unbedingt mit dem Class Clown konkurrieren. Aber Selbstironie ist ein wesentlicher Faktor unserer Coolness-Gleichung, wenn sie maßvoll und vor allem im Zusammenhang mit bereits etablierter Autorität eingesetzt wird. Mich haben immer schon Lehrerinnen, Universitätsprofessoren und Professorinnen und später Manager mit der Stärke der Selbstironie beeindruckt und ich wollte ihnen möglichst früh nacheifern. Eine Gelegenheit dafür bekam ich vor einer Gruppe von etwa 20 Managern meines ersten Arbeitgebers, der Konsumgüterfirma Procter & Gamble. Ich hatte es nach nur 2 äußerst arbeitsintensiven Jahren geschafft, eine Versetzung von Wien an den Ort meines Wunsches nach Lissabon zu erreichen. Und zur Verabschiedung von einem wesentlich erfahreneren Manager und von mir kamen damals fast alle Kolleginnen und Kollegen zusammen, um sich ein paar letzte Worte anzuhören. Mein Kollege, der zeitgleich ins Ausland versetzt wurde, hielt erwartungsgemäß eine sowas von professionelle Rede, voll der üblichen Dankesworte, die hierarchisch streng nach oben gerichtet waren, unter Andeutung seiner besonderen Verdienste, knapp am Rande von etwas zu viel Eigenlob und einer etwas konstruierten Anekdote, die einen immerhin zum Schmunzeln brachte. Dann war ich als der jüngste Manager dran, der jemals einen Transfer seiner Wahl zugesprochen bekommen hatte. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal befördert worden, sondern trug noch immer den Titel Assistant Brand Manager. Und der Assistant Brand Manager hatte schon wochenlang darüber nachgedacht und daran gefeilt, wie er seine persönliche Note an diesem formellen Anlass hinterlassen könnte. Keinesfalls wollte ich als der möchtegern Manager in Erinnerung bleiben, der seine Vorgesetzten zu kopieren versuchte, um ja nichts falsch zu machen. Na, die sollten sich an mich als jemand erinnern, der seinen eigenen Weg ging und sich selbst dabei nicht allzu wichtig nahm. Und statt meine Erfolge aufzuzählen, die mir meine Versetzung vielleicht ermöglicht hatten, drehte ich die Argumentationslinie um und trug stattdessen vor, warum mich meine Vorgesetzten unbedingt loswerden wollten. Und zwar wegen der zahlreichen Katastrophen, die ich in den letzten 2 Jahren so angerichtet hatte. Der Titel meiner kleinen Rede hieß Top 10 List of Things That I've Screwed Up Completely. Auf dieser Liste von 10 Dingen, die ich also komplett vergeigt hatte, standen unter anderem der unübersehbare Kratzer, den ich mit meinem roten VW Käfer am schicken grünen Jaguar des General Managers in der Tiefgarage hinterlassen hatte. Das ist ja so ein Moment, wo man sehr schnell zwischen Geständnis, Fahrerflucht oder Eintreten in die Fremdenlegion entscheiden muss. Weiters. Der kreisrunde blaue Fleck, der den Oberschenkel eines erfahrenen Kollegen nach einer gemeinsamen Squash-Partie zierte. Am nächsten Tag zitierte er mich auf die Herrentoilette, um mir mit heruntergelassener Hose das Prachtstück von einem Ballabdruck zu zeigen, das mein voll durchgezogener Backhand-Volley hinterlassen hatte. Oder mein spektakulärer Exit nach meiner ersten selbstständigen Präsentation vor dem General Manager. Ich erwischte ja beim Weggehen die falsche Tür und marschierte rückwärts schwungvoll und krachend in einen Schrank hinein. Auf eine einstudiert launige Weise trug ich also meine 10 größten Verfehlungen vor und legte nach jedem Punkt eine Pause ein, um meinem erheiterten Publikum Gelegenheit zu geben, sich wieder zu beruhigen. Die wurde allerdings nicht benötigt, denn es lachte niemand. Stattdessen blickte ich in vor Staunen weit aufgerissene Augen, in denen sich höchstens Sensationslust bei dem Erlebnis widerspiegelte, wie sie der junge Kollege gerade selbst demontierte. Nur ein einziger Kollege konnte sich vor Lachen kaum halten und verschwand deswegen sogar unter dem Tisch. Erst später erfuhr ich, dass er zu dem Zeitpunkt bereits gekündigt hatte und daher zu diesem Anlass bereits besonders entspannt war. Aber was hatte ich nur falsch gemacht? Naja, einerseits war gepflegte Selbstironie nicht ein Wert, der zu einer Firmenkultur passte, die um jeden Preis auf Erfolg getrimmt war. Noch schwerwiegender war aber, dass ich einfach noch zu grün hinter den Ohren war, um einen überraschenden Gegensatz zwischen Autorität und Selbstironie in Szene zu setzen. Nach einiger Zeit bei Red Bull, als ich in eine Position mit dem klingenden Titel Global Head of Marketing and Sales aufgestiegen war und die Verantwortung über mehr als 10.000 Mitarbeitende in 160 Ländern trug, wurde hingegen über jeden Anflug von Humor, den ich in meine Ansprachen einfließen ließ, herzhaft gelacht. Meine empathische Gattin führt diese Lacherfolge aber eher auf meine höher gestellte Position im Unternehmen als auf die Qualität meiner Späße zurück, und die muss es wissen. Denn sie hat jeden meiner Witze schon mindestens 10-mal gehört. Hier hatte ich ursprünglich 3-mal vorgesehen, aber das hat meine Gattin korrigiert und darauf bestanden, dass hier 10-mal eingefügt wird, und zwar mindestens. Schulkinder und Studierende zählen zum ehrlichsten, gnadenlosesten Publikum, um die Qualität einer humorvollen Erzählung zu testen. Und ich hatte im letzten Vierteljahrhundert die Gelegenheit, so gut wie jede Anekdote meines mannigfaltigen Scheiterns einem diesbezüglichen Lackmustest zu unterziehen. Und dieser Podcast ist ja auch voll davon. Ich halte es für die feine Kunst der Selbstironie, zunächst seine Autorität aufzubauen und sie dann zum gegebenen Zeitpunkt so stark zu erschüttern, dass es die Zuhörer nicht nur zum Lachen bringt, sondern dass sie daraus auch einen starken Lerneffekt mitnehmen. Sie sollen sich später daran erinnern, wenn sie sich selbst in einer ähnlichen Situation wiederfinden werden. Viele Manager gehen lobenswerterweise sowohl an Universitäten oder manchmal sogar an Schulen, um dort ihren Erfahrungsschatz zu teilen und oft sogar zu unterrichten. Und das ist großartig. Die jungen Leute brauchen das. Sie schauen auf zu den Leuten aus der Praxis und sie können da so viel lernen. Aber bitte, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir dort auftreten und nur sagen, was wir alles Tolles erreicht haben, wie cool wir sind und wie erfolgreich wir sind. Das kommt gar nicht gut an. Das ist voll uncool. Viel, viel mehr können unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer davon lernen. Von Aufgaben, vor denen wir gestanden sind und gerne auch mal so richtig krachend gescheitert sind. Das merken sie sich viel besser, daraus können sie viel mehr lernen, und das ist sowas von cool. Der Faktor Selbstironie komplettiert damit unsere Coolness-Formel. Denn eine Prise Humor muss einfach sein, um bei seinen Schützlingen einen positiven, bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Zusammen mit echter Leidenschaft und authentischer Präsenz. Und darum geht es, wenn wir bei unseren Kindern eine endlose Liebe zum Weiterlernen entfachen wollen und auch wenn wir jungen Leuten generell etwas beibringen wollen. Oder nochmal, kannst du dich an irgendwelche Lehren halt erinnern, die dir leidenschaftslose, durchsetzungsschwache und humorlose Lehrerinnen oder Lehrer zu vermitteln versucht haben? Das ist sie also, die Coolness-Formel. Leidenschaft mal Präsenz mal Selbstironie, die ich dir hiermit anvertrauen möchte. Wahrgenommene Coolness ist natürlich etwas höchst Individuelles. Und deine eigene, höchst persönliche und unverwechselbare Coolness kannst du jederzeit verbessern, wenn du dich an diese Formel hältst. Leidenschaft. Brennt die Leidenschaft in dir? Brennt sie dafür, dass du jungen Menschen was beibringst? Brennt sie für dein Fach? Brennt sie für deine Arbeit? Brennt sie für deine Mission, die du verfolgst? Spürst du dabei noch die Schmetterlinge im Bauch? Wenn nicht, verlierst du gerade an Coolness. Und du musst sie suchen, denn die Menschen merken sofort, wenn du deine Leidenschaft verloren hast. Egal wie cool du jetzt schon wirkst, an deiner Präsenz kannst du immer weiterarbeiten. Im Hier und Jetzt zu sein, Einfühlungsvermögen zu zeigen, mit deiner Stimme, mit Gesten zu arbeiten und vor allem authentisch, echt zu sein. Versuch ja auf keinen Fall, jemanden cool nachzumachen, zu imitieren. Das merken die Leute sofort. Und du musst auch nicht in jedem Umfeld krampfhaft als cool rüberkommen. Nein, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass du selbst bist und dass du dein Selbst mit einer verstärkten Präsenz noch viel stärker zur Geltung bringen kannst. Und sobald deine Präsenz, deine Autorität etabliert ist, gegenüber Mitarbeitenden, gegenüber Studierenden, gegenüber Schulkindern, dann ist der Moment gekommen, da du dich so richtig über dich selbst lustig machen kannst. Nimm dich einfach nicht zu ernst und sei jederzeit bereit dazu, Stories über dich selbst zum Besten zu geben, wo du wieder mal was so richtig vergeigt hast. Dies war Episode 13, die Coolness-Formel. Sie basiert auf Inhalten eines Kapitels des Buches Leuchttürme der Bildung. Anleitung zu einer Schulrevolution. Erschienen im Molden Verlag. Wenn du Lust hast, mehr von mir zu hören, dann komm doch in meinen Leadership- und Verhandlungstechnik-Kurs nach St. Gilgen, den ich jedes Jahr in der ersten Juliwoche in St. Gilgen am Wolfgangsee für eine kleine Gruppe von 6 bis 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer abhalte. Sehr gerne komme ich auch für einen Vortrag oder für einen Workshop zu deinem Event, zu deiner Firma, an deine Schule oder an deine Universität. Alle Informationen darüber und wie du mich erreichen kannst, findest du auf meiner Homepage www.manfredhückel.com. Ich freue mich auf dich. Bis bald und achte auf die Schmetterlinge im Bauch.
Dieser Podcast basiert auf dem Buch Nur mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel, dessen Erscheinungstermin im Herbst 2021 geplant ist. Erreichbar ist der Autor unter info@sdgis.at.